Nah und direkt. Das Corona-Update für NRW. Die Corona-Krise ist eine Ausnahmesituation für uns alle. Sie beschäftigt uns täglich und deshalb wollen wir bei Nah und Direkt nicht nur einmal die Woche darüber berichten. Das Corona-Update für NRW bekommt ihr jetzt mehrmals die Woche von uns. Kürzer, aber dafür öfter.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Nah und Direkt, das Corona-Update für NRW. Wir sind Jan Reckweg und
Theresa Langwald.
Und heute ist Mittwoch, der 8. April.
In NRW gilt noch immer das Kontaktverbot, auch über Ostern. Jan, erzähl mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Freunde getroffen, also jetzt so im echten Leben?
Im echten Leben tatsächlich neulich beim Spazierengehen. Ich glaube, es war am Samstag oder Sonntag. Da war ich mit meiner Freundin draußen unterwegs. Und da habe ich einen alten guten Kumpel noch getroffen und haben da ein bisschen geschnackt. Und das Ganze natürlich alles auf Distanz. Ging so 10 Minuten oder so, aber jetzt nicht so, wie man es eigentlich machen würde, dass man sagt, okay, komm, dann lass noch mal ein paar Meter weitergehen, noch ein Bierchen trinken oder so. Hm. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, im richtigen Leben ist das tatsächlich schon länger her. Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern. Aber was wir öfter machen, ist diese klassischen Videocalls, die viele jetzt zurzeit ja auch machen. Da trifft man sich dann abends eben ja virtuell zu einem Feierabenddrink oder ähnliches. Das ist eigentlich immer ganz nett. Ja, und am Freitag haben wir tatsächlich vor, mit Freunden uns zu einem virtuellen Brettspieleabend zu treffen. Es gibt scheinbar eine Plattform, da kann man ja online gegeneinander ganz klassische Brettspiele spielen. Ich bin mal gespannt, wie das wird.
Okay, ja gut, Freitag ist ja noch ein bisschen hin. Worum geht's denn heute in unserer Folge eigentlich, Theresa?
Ja, heute haben wir wieder ein Interview von Julia, unserer Videoredakteurin, mit dem Virologen Professor Ulf Dittmar von der Uniklinik in Essen. Sie sprechen zum Beispiel drüber, wie das denn jetzt an Ostern mit dem Kontaktverbot genau aussieht, was ich da beachten muss. Sie reden aber auch über das Mysterium der Männerbärte, also die Frage, sollte man sein Vollbart in Corona-Zeiten lieber abrasieren?
Was?
Ja, ich sehe zumindest hier aus 1,50 Meter Entfernung, dass dein Bart ganz gut gestutzt ist, also du musst dir wahrscheinlich keine Sorgen machen.
Ja, okay, ich bin gespannt, worum es da genau geht. Wir hören jetzt mal rein.
Das Osterwochenende steht vor der Tür und für viele Familien ist es ja zu normalen Zeiten traditionell so, dass sie zusammen feiern. Was raten Sie den Menschen denn jetzt tatsächlich für dieses Wochenende?
Ja, ich würde dringend raten, das Kontaktverbot weiterhin zu befolgen. Wir sind, glaube ich, in Deutschland auf einem sehr guten Weg, diesen Ausbruch des Virus so weit zu begrenzen, wie es möglich ist. Also sollten wir auch Ostern das Kontaktverbot berücksichtigen. Wenn jetzt Familien zusammen feiern und da sind Personen bei, die eventuell gefährdet sind, sollten diese Personen unbedingt einen Mundschutz tragen. Und wer erkrankt ist und Symptome hat zurzeit, sollte auf jeden Fall andere Menschen meiden und zu Hause im Bett bleiben.
Viele Leser und User machen sich Sorgen, dass Kinder quasi als stille Überträger noch länger keinen direkten Kontakt zu den Großeltern haben sollten, um diese halt zu schützen, dauerhaft auch zu schützen. Vielleicht sogar so lange, bis es einen Impfstoff gibt. Dürfen Kinder erst wieder 2021 Oma und Opa drücken, ohne sie dabei zu gefährden?
Ja, das ist leider eine schwierige Frage und ein schwieriges Thema. Wir wissen, dass Kinder nicht besonders gefährdet sind, zum Glück, von dieser Infektion. Sie erkranken in der Regel nicht schwer. Tatsächlich ist es auch so, dass die Infektionsraten bei unter Kindern geringer sind als in anderen Altersgruppen. Aber es gibt natürlich infizierte Kinder, die wahrscheinlich das Virus auch auf andere Personen übertragen können. Das heißt, das Risiko von Kindern infiziert zu werden, es mag gering sein oder ist vermutlich gering, aber es ist nicht gleich null. Und deswegen könnten Risikogruppen weiter gefährdet sein, dass sie eventuell durch Kinder infiziert werden.
Das heißt, man sollte auch, wenn jetzt langsam mal wieder irgendwie ja, die Kontaktsperren vielleicht weg sind und die Maßnahmen runtergefahren sind, generell trotzdem ein bisschen darauf achten, wie man dieser Risikogruppe umgeht im alltäglichen Umgang.
Genau, ich würde, also wenn die Fallzahlen weiter sinken, ist das Risiko, sich durch ein Kind zu infizieren, dann wahrscheinlich inzwischen sehr gering. Personen, die hochgefährdet sind, würde ich aber trotzdem raten, dann ihre Enkelkinder eventuell mit Mundschutz in den Arm zu nehmen und sich so gut wie es geht weiterhin zu schützen.
Im Bus oder auch in der Bahn treffen hier auch in Corona-Zeiten viele Menschen aufeinander. Und wir sehen das manchmal auf Bildern aus China oder anderen Ländern. Da sind Spezialteams, die desinfizieren Bahnstationen oder generell Orte in der Öffentlichkeit, sollten Bus und Bahn regelmäßig im großen Stil desinfiziert werden, zum Beispiel mit Hilfe von solchen Teams? Also würde sowas auch hier Sinn machen?
Es ist sicherlich vernünftig, Flächen, wo viele Personen sind, regelmäßig zu desinfizieren, um jede Schmierinfektion, die eventuell möglich ist, auszuschließen. Allerdings spielen die Schmierinfektionen eine absolut untergeordnete Rolle. Wir müssen uns, denke ich, primär um die Verhinderung der Tröpfcheninfektion kümmern.
Also macht das aus Ihrer Sicht jetzt keinen Sinn, jetzt irgendwelche Trupps loszuschicken und dann wirklich hier irgendwie an den Bahnhöfen?
Also da wirklich Trupps zusammenzustellen, die in großem Stil alles zu desinfizieren, ist, glaube ich, ein falscher Schauplatz. Man muss sich eher darum kümmern, wenn man wieder an Bus und Bahn denkt, dass Personen, die damit fahren, sich nicht untereinander über Tröpfcheninfektionen anstecken. Das ist, glaube ich, ein viel wichtigeres Thema, als jetzt im großen Maßstab jedes Mal Bus und Bahn zu desinfizieren.
Wie kann man das verhindern? Was denken Sie? Also, dass man sich über die Tröpfcheninfektion ansteckt?
Ja, in China hat es eben zwei Maßnahmen gegeben, um die Infektionszahlen zu drücken. Das eine war, die Bussen und Bahnen sind in stärkerem Taktung gefahren, damit sie nicht so voll sind. Man kann eventuell die Fahrgastzahl begrenzen, damit Personen mehr Abstand halten können. Und das andere ist eben wieder der Mund-Nasen-Schutz, den man vielleicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, die relativ voll sind, vorschreiben könnte.
Im Internet ist zu lesen, dass Männerbärte das Infektionsrisiko erhöhen. Welche Rolle spielen Bärte bei der Infektion mit Viren und möglicherweise auch mit der Infektion oder bei der Infektion mit diesem Virus? Und sollten sich Männer jetzt lieber ihre Bärte rasieren?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. Es gibt tatsächlich Studien, dass in Bärten sehr viele Bakterien sind. Also das ist auf jeden Fall ein Ort, wo sich Bakterien sehr gerne aufhalten und gut geschützt sind offensichtlich. Zu Viren gibt es da eigentlich keine guten Studien zu. Und insofern kann man das auch für das neue Virus jetzt nicht sagen, dass dieses neue Virus muss, denke ich, direkt über das Tröpfchen auf die Schleimhaut und wird sich nicht jetzt länger im Bad aufhalten und von da aus auf die Schleimhäute übergehen. Das trifft eher für Bakterien zu, aber nicht so sehr für Viren.
Würde ich sagen, da haben die Vollbartträger Glück gehabt. Ja. Die Bundesregierung möchte sich nach Ostern mit den Landesministern beratschlagen und dann überlegen, wie es weitergehen soll. Glauben Sie, dass man zu diesem Zeitpunkt dann schon eindeutige Aussagen bezüglich der Lockerung der Maßnahmen machen kann?
Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt bald in der Lage sein werden, Maßnahmen neu zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass man darüber nachdenken kann, die Maßnahmen abrupt zu beenden. Aber man muss sich neue Konzepte ausdenken, wie man weiterhin ein relativ starkes Kontaktverbot aufrechterhalten kann und trotzdem in der Lage ist, weitere Geschäfte zu öffnen, zum Beispiel, oder einen Teil des normalen Lebens wieder herzustellen, eventuell auch Schulen mit bestimmten Klassen zu öffnen. Ich glaube, es gibt genug Ideen, um sich Konzepte zu überlegen, dass man trotzdem den ausreichenden Abstand wahren kann und das normale Leben wieder zum Teil beginnen lässt.
Was wären das zum Beispiel für Ideen?
Ja, es sind eben die Ideen, dass man in Geschäften, die man wieder eröffnet, nur eine bestimmte Anzahl von Personen reinlässt, die einen bestimmten Abstand voneinander halten müssen. Bahnen und Busse eventuell nur eine bestimmte Personenzahl, eine Abstandregel auch hier oder in den Schulen erstmal mit einigen Klassen anzufangen, ausreichend große Klassenräume zu nehmen, sodass auch da der Abstand gewahrt werden kann. Oder eventuell, wenn das möglich ist, von den Materialien her Schulunterricht mit einem Mund-Nasen-Schutz durchzuführen.
Wer sich jetzt gefragt hat, was eine Schmierinfektion genau ist, wir erklären euch das mal kurz. Die Schmierinfektion wird auch Kontaktinfektion genannt. Im Grunde tritt die dann auf, wenn ich über Kontakt oder Berührungen den Erreger an andere Personen weitergebe. Beispielsweise, wenn ich dir jetzt die Hand geben würde, Theresa, ich hätte jetzt irgendwelche Viren oder Bakterien an mir, die eine Infektion auslösen könnten und du berührst mit deiner Hand dann deine Nase oder den Mund oder die Augen. Und dadurch könnten dann die Erreger quasi auch auf dich überspringen, sage ich mal. Mhm. Aber auch über Oberflächen können Erreger weitergegeben werden. Oft sind das dann zum Beispiel Türklinken oder Knöpfe im Aufzug oder Bargeld auch, beziehungsweise Kleingeld und Scheine. eben Oberflächen, mit denen viele Menschen in Berührung kommen und dadurch dann sich Infektionen einfangen können.
Wir haben jetzt aber gerade auch gehört von Professor Dittmar, dass die Schmierinfektion zwar nicht auszuschließen ist, aber sie ist jetzt auch nicht das größte Problem bei der Übertragung, zumindest nicht, wenn wir uns regelmäßig die Hände waschen und die Hygienestandards einhalten, sondern das größere Problem ist halt nach wie vor die Tröpfcheninfektion, also das Weitergeben des Erregers über Husten und Niesen, das gilt weiterhin als Hauptübertragungsweg des Coronavirus. Fallzahlen, Verdopplungszahl, Reproduktionszahl, ich bin ehrlich, ich komme da inzwischen ein bisschen durcheinander. Ich finde, Professor Dittmar sollte das nochmal für uns einordnen. Julia hat ihn gefragt.
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt in Deutschland und NRW weiter an. Der Stand am 7. April, allein in NRW sind über 21.500 Fälle gemeldet. Deutschlandweit sind es über 103.000. Diese Zahlen sind wichtig, aber alleinstehend nicht aussagekräftig, wenn es darum geht zu erkennen, ob die Ausbreitung des Virus sich verlangsamt hat. Das andere Maß ist nützlicher, die Verdopplungszeit des Virus. Was genau ist die Verdopplungszeit?
Die Verdopplungszeit ist eben der Zeitraum, die das Virus braucht, um doppelt so viele Personen infiziert zu haben, von einem Vorzeitraum gesehen.
Laut aktuellen Berechnungen liegt die Verdopplungszeit bundesweit am 7. April bei über 13 Tagen und für NRW sogar bei über 15 Tagen. Ab welcher Verdopplungszeit kann man von einer deutlichen Verlangsamung der Virusausbreitung sprechen und gegebenenfalls die Maßnahmen lockern? Und warum sind diese Berechnungen auch mit Vorsicht zu genießen?
Ja, das ist schon eine deutliche Verlangsamung zu dem, was wir vorher hatten. Es war ja auch schon mal ausgegeben, dass wir eigentlich einen Wert von 10 Tagen anstreben. Dann wurde gesagt, jetzt sollen es 14 Tage sein. Da sind wir in NRW auch schon bundesweit, glaube ich, noch nicht ganz. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen willkürlich festgelegt, wie viele Tage brauchen wir jetzt, um zu sagen, das ist gut und jetzt können wir über neue Maßnahmen nachdenken. Aber je länger der Zeitraum ist, den das Virus braucht, um die Anzahl von Infizierten zu verdoppeln, desto besser ist es.
Es gibt eine weitere wichtige Angabe, die hilft zu verstehen, ob das Virus unter Kontrolle ist, und zwar die Reproduktionszahl. Können Sie uns einmal erklären, was das genau ist, diese Reproduktionszahl? Was sagt die aus?
Ja, das ist die Zahl, die angibt, wie viel andere Personen eine infizierte Person ansteckt. Und das ist tatsächlich noch relevanter als die Verdopplungszahl in Tagen, weil da können wir genau sehen, wie breitet sich das Virus eigentlich aus, wie viele Personen können von einer infizierten Person neu angesteckt werden.
Das Robert-Koch-Institut geht nach aktuellen Angaben davon aus, dass der Wert aktuell zwischen 1,2 und 1,5 liegt, also der Wert der Reproduktionszahl. Ab welchem Wert kann man denn von einer Eindämmung der Pandemie sprechen?
Gut, das ist eben auch schon eine deutliche Reduktion zu dem, was wir vorher hatten. Wir hatten schon mal Zeitpunkte, wo es bei 1 zu 2,5, 1 zu 3, teilweise sogar über 1 zu 3 so ein bisschen lag. Das ist schon ein großer Erfolg von dem Kontaktverbot, dass das deutlich runtergegangen ist. Und bei 1 zu 1 ist es eben so, dass wir nicht mehr Fälle haben. Also eine Person, die infiziert ist, steckt nur eine weitere Person an. Das heißt, die Fallzahlen gehen nur sehr langsam weiter nach oben. Das ist sicherlich schon ein großer Erfolg. Und wenn wir unter 1 zu 1 kommen, dann sehen wir sinkende Fallzahlen, weil wir natürlich auch, das geht leider in die meisten Statistiken nicht ein, wir haben ja sehr viele geheilte Personen, die Infektion durchgemacht haben, nicht mehr erkrankt sind. Und wenn die Rate unter 1 zu 1 sinkt und wir haben viele Personen, die geheilt sind, dann steigt die Fallzahl von aktiven Infektionen, nennen wir das, sinkt dann letztendlich.
Unter 1 zu 1 heißt dann, der Wert der Reproduktionszahl ist unter 1 dann, oder?
Genau, also eine infizierte Person infiziert nicht eine weitere, sondern weniger als eine weitere statistisch gesehen. Und wenn die Person dann geheilt ist, die Infektion durchgemacht hat, ohne schwer zu erkranken, dann sinkt insgesamt die Fallzahlen von aktiven Infektionen. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir hinkommen möchten.
Ja, ein ganz schönes Zahlendurcheinander, aber an sich ist das ja eine recht simple Rechnung. Die Verdopplungszeit muss verlängert werden und die Reproduktionszahl sollte am besten unter 1 fallen. Danke, Julia, dass du uns wieder die Töne vom Videodreh mit Professor Dittmar mitgebracht hast und danke an Professor Dittmar, dass Sie sich auch diesmal wieder unseren Fragen gestellt haben.
Zweimal täglich bekommen wir vom Gesundheitsministerium die aktuellen Corona-Fallzahlen.
Heute Mittwoch, Stand 10 Uhr, gibt es in NRW 22.669 bestätigte Corona-Fälle, darunter 408 Todesfälle. Die meisten Infizierten meldet mit 1.815 weiterhin die Stadt Köln. Hier sind bereits 34 Menschen an dem Virus verstorben. Die Stadt mit den meisten Infizierten im Ruhrgebiet ist Essen. Hier sind 555 Fälle gemeldet worden. 20 Personen sind in Essen an dem Virus verstorben. Insgesamt gibt es aber auch schon wieder 9.636 Genesene in NRW. Das sind 778 mehr als gestern. Unsere gute Nachricht hat diesmal nicht so viel mit Corona zu tun. Wir fanden sie aber trotzdem so schön und auch irgendwie ein bisschen skurril. Theresa, erzähl mal.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen skurril. Und zwar heißt es, in den nächsten Tagen könnte es in Duisburg und Umgebung eventuell vermehrt zu Regenbögen am Himmel kommen. Das sagen zumindest die Forscher Professor Dr. Axel Lorke und Dr. Nicolas Wörl von der Uni Duisburg-Essen. Sie behaupten sogar, Duisburg ist Regenbogenhauptstadt. Sie geben zwar zu, wissenschaftlich beweisen können sie das noch nicht so richtig, aber sie meinen, sie hätten eine sehr gute Begründung dafür gefunden. Und wie das alles physikalisch genau funktioniert, das könnt ihr im Artikel nachlesen, den wir euch in der Shownote verlinken.
Apropos Regenbogen, falls ihr am Himmel keinen sehen solltet, ja, dann haltet doch trotzdem mal die Augen auf. Zurzeit malen immer mehr Kinder Regenbögen, zum Beispiel an Fenster oder mit Kreide auf die Straße als Zeichen, um in der Corona-Zeit Mut zu machen. Ich finde es eine schöne Idee.
Ja, ist schön. Am Freitag gibt's eine kleine Osterfolge für euch, quasi ein FAQ. Was darf ich jetzt noch und was nicht? Gibt's Brötchen beim Bäcker? Kann ich die Großeltern besuchen gehen? Solche Fragen klären wir.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns erzählt, wie ihr dieses Jahr Ostern feiert. Also was macht ihr aus der Situation? Schickt uns doch bis Donnerstagmittag eine Sprachnachricht per WhatsApp oder sprecht uns auf die Mailbox. Die Nummer findet ihr ebenfalls wie immer in den Shownotes. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an hallo@nahunddirekt.de. Wir freuen uns, ja, und sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.